ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 4. April und wir zeichnen diese Folge um 11.45 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke aus Berlin und Stefan Niemann aus Hamburg.
Und Stefan, wir sprechen heute über Zölle und darüber sprechen wir ja eigentlich bei Streitkräfte und Strategien nicht so oft, aber in dieser Woche kommen wir nicht drum rum. Wir haben es alle mitbekommen, Donald Trump hat am Mittwochabend sämtliche Länder rund um den Globus mit Zöllen überzogen und zwar mit dieser Begründung.
Jahrzehntelang wurde unser Land geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt, von Freunden und Feinden gleichermaßen. Ausländische Betrüger haben unsere Fabriken ruiniert und ausländische Gauner unseren einst so schönen amerikanischen Traum zerstört.
Auch wenn Trump jetzt seine schweren Vorwürfe gleichermaßen Freunden und Feinden macht, so stimmt das nicht ganz. Der US-Präsident hat etwa 10 Staaten überhaupt keine Zölle angedroht und darunter sind Russland, Belarus und Nordkorea. Und die Begründung ist, weil es mit diesen Staaten kaum Handel gäbe. So sagt es jedenfalls Trumps Sprecherin Levitt. Und interessanterweise muss aber die von Russland angegriffene Ukraine mit Zöllen rechnen, und zwar in Höhe von 10%. Und dann fragt man sich ja, wie kommen denn jetzt diese unterschiedlich hohen Zölle zustande? Und dafür gibt es eine, wie es die Washington Post nennt, bizarre Formel. Und unterm Strich kommt dabei raus, der Aggressor Russland muss keine Zölle zahlen, die Ukraine schon. Eine Vermutung, Trump will jetzt Putin mit Zöllen nicht verärgern, inmitten der Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand mit der Ukraine. Aber es ist alles etwas seltsam. Auch andere Zollentscheidungen von Trump, einer der engsten amerikanischen Verbündeten, nämlich Israel, muss sich auf 17% Zollzahlungen einstellen. Und wir in Europa ja sowieso auf 20%, wobei wir ja in Europa wirklich gar nicht genau wissen, in welche Schachtel uns Trump denn einsortiert. In die Schachtel, auf der Friends, also Freunde steht, oder doch in die der Foes, also der Feinde. Europäische Staaten, die sich jetzt auf 20% zusätzliche Zölle einstellen müssen, werden es in jedem Fall noch schwerer haben, dazu noch und darüber hinaus mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Und zwar 5% der eigenen Wirtschaftsleistung, so wie es jetzt der amerikanische Außenminister Marco Rubio bei seinem ersten NATO-Außenministertreffen von den europäischen Verbündeten gefordert hat. Und über Rubios ersten Auftritt bei der NATO, da erzählt sie uns ja gleich mehr, Stefan. Ich spreche danach mit dem Mann, der uns vor einigen Wochen mit dieser Aussage hier etwas wuschig gemacht hat.
Es ist ein großes Manöver geplant der Russen im September in Weißrussland aus dieser Zapad-Serie. Und wenn Sie mal mit Kollegen in Litauen reden, dann sagen die, das werden die Russen nutzen, diese Vorbereitung, dieses Manöver, um uns anzugreifen. Wenn Sie in Vilnius leben, 30 Kilometer von der weißrussischen Grenze weg, ist das nachvollziehbar? Und wenn ich jetzt Vorträge halte und wir über Bürokratieabbau und Hindernisse reden, sage ich, meine Damen und Herren, denken Sie mal nach, vielleicht ist das dieser Sommer, der letzte Sommer, den wir noch im Frieden erleben.
Einige haben es vielleicht schon erkannt, das war Sönke Neitzel. Ich habe mit dem Militärhistoriker von der Uni Potsdam über seine steile Aussage gesprochen, die ja doch viele erschrocken hat, und auch über den Zustand der Bundeswehr. Sönke Neitzel hat übrigens ein neues Buch rausgebracht mit dem Titel Die Bundeswehr, und dieses Buch hat es dann auch gleich in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Dazu gleich mehr, aber jetzt erstmal zu dir, Stefan. Womit fängst du heute an?
Ja, ausnahmsweise mit einem Ausflug nach Asien, Anna. Natürlich komme ich auch gleich zu Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, zu dem faktisch gescheiterten Teilwaffenstillstand und dem Treffen der Außenminister der NATO. Aber einsteigen möchte ich heute mit dem Taiwan-Konflikt, der mich nicht loslässt seit meinen Jahren als China-Korrespondent Ende der 90er. Heute, rund 25 Jahre später, könnte aus dem brisanten Thema ein explosives werden. Es geht um die demokratisch regierte Insel Taiwan, auf der gut 23 Millionen Menschen frei und friedlich leben, allerdings unter wachsender Bedrohung vom Festland. Denn die Volksrepublik China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, beansprucht die Insel als eigenes Staatsgebiet. Obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik war, also nie unter Kontrolle der autoritär herrschenden Kommunistischen Partei Chinas stand. Peking klingt dabei, ist mein Eindruck, immer nationalistischer und droht Taiwan immer martialischer mit buchstäblich vorgehaltener Waffe. Wenn ihr es wagt, euch formal unabhängig zu erklären, gibt es Krieg. China demonstriert selbstbewusst Stärke mit großen Manövern, wie wir sie auch in den vergangenen Tagen gesehen haben.
In der Tagesschau wirkt das ja fast so, als wollten die Chinesen Taiwan im Sturm erobern.
Und genauso soll es wohl auch wirken. Marine, Luftwaffe und neuerdings auch das Heer üben gemeinsam vor Taiwans Küsten eine Art Seeblockade, aber auch Präzisionsschläge mit Langstreckenwaffen auf simulierte Ziele wie Häfen oder die Energieversorgung. Taiwan meldet, 76 chinesische Kampfflugzeuge und 15 Kriegsschiffe seien der Insel nahegekommen. Es habe Verletzungen des Luftraumes gegeben. Das chinesische Staatsfernsehen berichtet natürlich breit über das Manöver mit dem schönen Namen Meerengen-Donner und zeigt dann Luftlandetruppen, den neuesten Flugzeugträger, übrigens komplett aus heimischer Herstellung, und sie zeigen einen Kommandeur, der sich direkt an die Bevölkerung Taiwans wendet. Mein Chinesisch war nie fließend, Anna, und ist ein bisschen rostig, aber ich übersetze mal. Sobald Chinas Staats- und Parteiführung den Befehl dazu gibt, werden wir die separatistischen Kräfte Taiwans entschlossen eliminieren. Das hat dieser schneidige Kommandeur gesagt. Und manche China-Experten fürchten, dieser Befehl könnte schon in den nächsten Jahren kommen, und zwar vom mit enormer Machtfülle ausgestatteten chinesischen Staats- und Parteichef, also von Xi Jinping. Dieser könnte sich ermutigt fühlen, sozusagen im Schatten des Ukraine-Krieges und der von Trump ausgelösten geopolitischen Turbulenzen, der könnte sich ermutigt fühlen, ernst zu machen und Taiwan tatsächlich anzugreifen.
Tja, und das wäre dann ja so eine Art weitere Zeitenwende, eben nur diesmal im fernen Asien.
Genau, und so fern ist Asien in Wahrheit ja gar nicht, vor allem für die Amerikaner. Hier in Europa wird gern vergessen, dass die USA ja nicht nur ein NATO-Staat sind, sondern auch eine pazifische Macht. Auch dort hat Amerika geopolitische Interessen und militärische Verbündete. Die USA sind die wichtigste, ich vermute, vielleicht auch die einzige Schutzmacht Taiwans. Und ich höre von gewöhnlich sehr gut informierten Menschen aus Washington, die du auch kennst, Anna, dass sich Präsident Trump, wie schon sein Vorgänger Biden, für die Zukunft auf eine militärische Konfrontation mit China vorbereitet.
Ja, darüber sprechen wir ja immer wieder. Und die Gretchenfrage dabei ist ja, würde Trump Taiwan denn wirklich zu Hilfe eilen? Oder hast du den Eindruck, dass Amerika seinen asiatischen Verbündeten droht, dass sie am Ende alleingelassen werden?
Ja, das wissen wir nicht genau, aber es gibt diese Befürchtung natürlich auch in Asien, denn dort wird die massive Aufrüstung Chinas und sein oft ziemlich aggressives Auftreten als beängstigend empfunden. Aber immerhin, US-Verteidigungsminister Pete Hegseth war kürzlich in der Region und hat Taiwan glaubwürdige Abschreckung zugesichert, was immer das dann konkret heißt. Die Seestreitkräfte der USA gelten ja noch als stärkste Marine der Welt, wir wissen das. Zahlenmäßig aber hat die Volksrepublik die USA inzwischen überholt. Das sagt nicht ich, das sagt Maybrit Stumbaum, die an der Bundeswehr-Universität München auch dazu forscht.
Man hat inzwischen die größte Marine, die größte maritimen Streitkräfte dort an Zahlen. Man hat insgesamt die größten Truppenzahlen weltweit mit 2 Millionen Soldaten, dazu nochmal 510.000 Reservisten, dazu noch eben die People Armed Police, also die bewaffnete Volkspolizei. Und man hat eben immer mehr Material. Also die chinesische Verteidigungswirtschaft läuft wirklich in 3 Schichten betrieben, 24/7.
Gemeinsame Manöver der chinesischen Streitkräfte gab es im März übrigens auch mit dem Iran und Russland. Für die kommunistische Führung der Volksrepublik ist der wohl wichtigste strategische Partner Wladimir Putin.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Mann, auf den wir die ganze Zeit gucken und der ja augenscheinlich immer noch kein Interesse an einem wirklichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg zeigt, oder?
So ist es. Da gibt es wenig sichtbare Bewegung. Russlands Verteidigungsministerium beschuldigt die Ukraine aktuell, binnen 24 Stunden 6-mal russische Energieanlagen angegriffen zu haben, trotz des ja von den USA vermittelten Moratoriums. Kiew bestreitet solche Vorwürfe. Es sei vielmehr Russland, das den Waffenstillstand breche. Die Ukraine hat offenbar Belege dafür nach Washington geschickt. Trump soll wohl sehen, was Putins Wort wert ist. Aber du hast recht, täglich greifen Russlands Truppen weiterhin gezielt ukrainische Städte und Dörfer an. Es gibt Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung, zerstörte Wohngebäude und Infrastruktur. Die russischen Streitkräfte setzen vor allem Drohnen ein, aber wohl auch Bomben und Artillerie. Bei Drohnenangriffen auf Kharkiv wurden in der Nacht zum 4. April mindestens 5 Zivilisten getötet und 35 verletzt, darunter ein Kind. Das berichtet der Bürgermeister der Stadt. Wieder sei ein Wohnhaus getroffen worden, in dem dann ein großes Feuer ausgebrochen ist. Und noch immer wird in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern gesucht. Russlands Präsident konzentriert sich in diesen Tagen augenscheinlich weniger auf einen substanziellen Waffenstillstand als auf die Sicherung der überfallenen und besetzten Teile der Ukraine. Er hatte ja jüngst ernsthaft vorgeschlagen, die Ukraine vorübergehend unter UN-Verwaltung zu stellen, um dort Wahlen in vermutlich seinem Sinne veranstalten zu lassen, die ihm dann statt dem unbeugsamen Selenskyj eine kremlfreundliche Marionettenregierung in Kiew bescheren sollte. Aber US-Präsident Trump war deswegen ja bekanntlich schwer verstimmt. Aber anders, selbst wenn dieser Plan Putins nicht aufgeht, Russlands Präsident schafft weiter Fakten. Aus denen können wir ablesen, dass er sich die eroberten Teile der Ukraine auf keinen Fall in Verhandlungen abbringen lassen will. Er hat gerade erst ein Dekret erlassen, das Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern in den besetzten Gebieten vor eine unmögliche Wahl stellt. Entweder bis zum 10. September die russische Staatsbürgerschaft annehmen oder Bestrafung riskieren. Man verlöre dann das Recht auf Arbeit, Gesundheitsversorgung oder Eigentum. Das Kalkül dahinter liegt auf der Hand. Je mehr russische Bürger in den besetzten Gebieten der Ukraine leben, desto leichter lässt sich die Okkupation rechtfertigen. Diese sogenannte Passportisation gilt als Spezialität des Kreml und wir kennen das schon aus Abchasien, aus Südossetien und Transnistrien.
Gucken wir von dort nach Brüssel. Dort hat ja vor einigen Wochen der neue amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth einen sehr schneidigen Auftritt hingelegt bei seinen Verteidigungsministerkollegen. Und jetzt ist der amerikanische Außenminister erstmals da, Marco Rubio. Es ist sein Antrittsbesuch bei diesem NATO-Treffen. Und wie ist er jetzt aufgetreten? Fordernd wie Hegseth oder doch eher versöhnlich?
Naja, zumindest freundlicher als erwartet, aber Lächeln und Zähne zeigen ist ja dieselbe Bewegung. Also er war diplomatisch im Ton, aber dann am Ende knallhart in der Sache. Die gute Nachricht war, Rubio sicherte zu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in der NATO bleiben. Spekulationen über einen Austritt aus dem Bündnis wies er zurück und klang dabei ein bisschen trotzig.
Die USA sind in der NATO und wir sind aktiver denn je. Diese Hysterie und diese Übertreibungen, die ich in internationalen Medien, aber auch Teilen unserer heimischen Presse über die NATO sehe, sind unbegründet. Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass er die NATO unterstützt, dass wir in der NATO bleiben.
Nach Monaten maximaler Verunsicherung und der Angst, die Amerikaner könnten dem Verteidigungsbündnis ganz den Rücken kehren und sich aus Europa zurückziehen, sorgte das für eine gewisse Erleichterung. Aber spürbar bleibt im Bündnis die Skepsis, ob die USA wirklich noch ein verlässlicher Partner sind. Seine Amtskollegen haben Rubio da natürlich genau zugehört, aber sie wissen auch, das letzte Wort hat sein Chef, der außenpolitisch völlig unberechenbare Donald Trump. Der hat seinen Außenminister ausrichten lassen, jedes NATO-Mitgliedsland müsste sich künftig verpflichten, 5% seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben. Im Vergleich zu den jetzigen Rüstungsausgaben also mehr als eine Verdopplung. Die Trump-Regierung erwartet das wohl nicht von heute auf morgen, ist mein Eindruck, aber überprüfbar binnen weniger Jahre. NATO-Generalsekretär Mark Rutte begrüßt den Druck der Amerikaner. Er lobte Deutschland dafür, rund 500 Milliarden Euro zusätzlich für Verteidigung ausgeben zu wollen. Und dazu passen, Anna, Meldungen, die Bundeswehr wolle nun tödliche Kamikaze-Drohnen in größeren Mengen bestellen. Was hörst du in Berlin aus dem Verteidigungsministerium dazu?
Ja, also den Leuten hier im Verteidigungsministerium in Berlin, denen ist schon länger klar, ohne Drohnen geht nichts mehr. Und wir haben ja auch schon zigmal darüber berichtet, wie der Einsatz von Drohnen den russischen Krieg gegen die Ukraine verändert hat. Da ist ja dieses Stichwort oder die Stichwörter gläsernes Gefechtsfeld. Also, dass man mit Hilfe von Drohnen einerseits das gesamte Gefechtsfeld beobachten kann und andererseits mit Drohnen, die mit Sprengstoff versehen sind, überall angreifen kann. Und es war ja vor allem die SPD, die sich bei dem Thema bewaffnete Drohnen in den vergangenen 10 Jahren quergestellt hat. Und deswegen hat sich da auch bei diesem Thema in Deutschland überhaupt nichts getan. Angeführt vom früheren SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Da standen die Sozialdemokraten komplett auf der Bremse. Und damit ist letztendlich die Bundeswehr weit hinter andere Streitkräfte in Europa zurückgefallen. Und aus dem Verteidigungsministerium heißt es jetzt dazu, wir haben die Entwicklung über Jahre nicht beachtet. So kann man das natürlich formulieren. Also sie durften es auch nicht beachten, politisch gesehen. Und das soll sich jetzt ändern. In den nächsten Tagen will das Ministerium Verträge unterschreiben, und zwar mit mindestens 2 deutschen Drohnenherstellern. Und die Bundeswehr will so Angriffsdrohnen beschaffen, die mit Sprengstoff versehen sind. Diese Kampfdrohnen werden künftig als Munition zertifiziert und nicht als Fluggeräte. Und das vereinfacht dann auch die Zulassung. Und auf Englisch werden diese Kampfdrohnen ja auch Loitering-Munition bezeichnet oder Loitering-Ammunition, also herumlungernde Munition. Und damit sind Einwegdrohnen mit Sprengstoff gemeint, die über einem Ziel kreisen und dann ferngesteuert angreifen oder auch nach automatischer Zielerkennung, und genannt werden die eben auch Kamikaze-Drohnen. Und ich finde interessant, dass der Umgang und der Einsatz von Drohnen künftig auch Teil der Ausbildung aller Frauen und Männer bei der Bundeswehr werden soll. Also Drohnen zu benutzen soll so gelernt werden, wie mit einem Fernglas umzugehen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Und das ist dann natürlich wirklich eine Kehrtwende für die Bundeswehr, denn den Verantwortlichen im Verteidigungsministerium ist klar, Drohnen sind in Kriegen ein Gamechanger, und zwar insofern, dass sie gefechtsentscheidend sind, nicht kriegsentscheidend, aber eben gefechtsentscheidend sein können. Und dann heißt es auch noch dazu, niemals kann ein Krieg durch Drohnen allein entschieden werden. Das Gefecht der verbundenen Waffen, das werde weiter eine Rolle spielen, aber eben Drohnen soll es jetzt auch bei der Bundeswehr geben und sollen auch dort beschafft werden.
Danke, Anna. Das heißt ja, die Bundeswehr lernt auch von dem, was man auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine verfolgen konnte in den letzten Jahren. Das wird spannend, auch im Gespräch mit Sönke Neitzel gleich.
Genau, das ist ja ein sehr gern gehörter Gast bei uns bei Streitkräfte und Strategien, weil er sich eben so gut auskennt mit der Bundeswehr, mit dem Thema Krieg im Allgemeinen und dann eben dem russischen Krieg gegen die Ukraine im Besonderen. Und dabei spricht Sönke Neitzel ja auch noch so, dass man ihn gut versteht. Und deswegen bin ich besonders froh, dass ich ihn hier zum Gespräch im ARD-Hauptstadtstudio getroffen habe. Herr Neitzel, herzlich willkommen.
Hallo, Frau Engelke.
Herr Neitzel, vor 4 Wochen haben Sie viele Menschen erschreckt, und zwar, als Sie das bei unseren Kollegen von Phoenix gesagt haben.
Es ist ein großes Manöver geplant der Russen im September in Weißrussland aus dieser Zapad-Serie. Und wenn Sie mal mit Kollegen in Litauen reden, dann sagen die, das werden die Russen nutzen, diese Vorbereitung, dieses Manöver, um uns anzugreifen. Wenn Sie in Vilnius leben, 30 Kilometer von der weißrussischen Grenze weg, ist das nachvollziehbar. Und wenn ich jetzt Vorträge halte und wir über Bürokratieabbau und Hindernisse reden, sage ich, meine Damen und Herren, denken Sie mal nach, vielleicht ist das dieser Sommer, der letzte Sommer, den wir noch im Frieden erleben.
Der letzte Sommer, den wir noch im Frieden erleben. Damit haben Sie viele Leute erschreckt. Warum haben Sie das gesagt?
Ja, ich habe es gesagt, weil es eine Situationsbeschreibung ist, ein Szenario, mit dem wir rechnen müssen. Und ich glaube, ich habe auch gesagt, vielleicht. Ich habe nicht gesagt, es wird so kommen. Ich habe das ja in der Bild am Sonntag publikumsgerecht nochmal differenziert analysiert und daraus gestellt, dass wir natürlich die Zukunft nicht wissen. Kein Mensch von uns, Sie nicht, ich nicht, der BND nicht, kann die Zukunft voraussagen, können Putin in den Kopf schauen. Aber wir sehen noch eine dramatische Entwicklung der Sicherheitspolitik. Müssen wir nur nach Washington schauen, auf die Friedensverhandlungen schauen. Wir haben auch noch keine Regierung hier, also warum wir hoffen, dass wir die haben, dass am 7. Mai Friedrich Merz zum Kanzler gewählt wird, aber das wissen wir alles noch nicht. Und ich nehme Putin als jemand wahr, der weiter auch Krieg gegen Europa, gegen uns Deutsche führt, der uns schwächen will. Und da müssen wir in Szenarien denken. Und es wird dieses Manöver geben. Und natürlich ist das vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber ehrlich gesagt, ich habe auch nicht gedacht, dass Putin am 24. Februar 2022 die Ukraine angreift. Man kann natürlich ein Szenario zugrunde legen, dass der Krieg in der Ukraine endet, und zwar nicht vorteilhaft für die Ukraine, dass sich Trump weiter, wir haben jetzt den Zollkrieg ganz aktuell, aus Europa zurückzieht, die NATO schwächt und Putin das geradezu als Einladung betrachtet. Und ich sage ja nicht, dass Putin auf Berlin marschiert und Frau Engelke und Sönke Neitzel sich an den Seeler Höhen eingraben müssen, um die zu verteidigen, sondern dass er die 30 Kilometer nach Vilnius marschiert, um mit einem fait accompli die NATO vor beendete Tatsachen zu stellen und zu testen, wie die reagieren würden. Ich kann nur sagen, ich bin nicht der BND, ich bin nicht die NATO, aber ich rede mit vielen Leuten in diesem Bereich und das sind Szenarien, die besprochen werden. Auch nicht zuletzt hat ja Carlo Masala ein sehr erfolgreiches Buch jetzt diese Tage vorgelegt. Er projiziert das ein bisschen in die Zukunft. Wir reden ständig von 2029. Aber glauben wir denn, dass Putin, falls er diese Absichten, diesen Pragmatismus haben, Opportunismus haben sollte, die NATO zu testen. Glauben wir denn, dass er wartet, bis die NATO bereit ist? Mhm. Und wir dann wie bei Asterix und Obelix sagen können, jetzt sind wir fertig, jetzt könnten wir uns duellieren? Nein. Wir müssen auch mit dem Unwahrscheinlichen, dem vermeintlich Unwahrscheinlichen rechnen. Und ich habe ja auch in dem eingespielten Zitat den Kontext deutlich gemacht. Wenn ich Vorträge halte im Bürokratieabbau, Reformen der Bundeswehr, man schaut zum Teil in die Gesichter von Bürokraten. Es gibt keine großen Schwerpunkte. Wir sind immer noch zurück mit der Drohnenbewaffnung. Und dann fragt man sich manchmal, Leute, hallo, tut mal was. Und man hat so den Eindruck, wir leben alle im tiefsten Frieden und wir haben ewig Zeit. Und diese Zeit haben wir nicht. Deswegen habe ich das gesagt, um deutlich zu machen, Leute, es kann auch anders kommen und es kann auch schlimmer kommen. Also strengt euch an, dass ihr die PS auf den Boden bekommt.
Sie haben gerade 2029 erwähnt und ich habe auch gesagt. Aber wenn Sie das nochmal einordnen, ja, wo denn diese 2029 herkommt, das ist ja die Einschätzung, dass Russland bis 2029 theoretisch zu Angriffen, ja, auf NATO-Bündnisse,
also das ist meines Wissens eine Studie der NATO, eine Einschätzung, die 2023 erstellt wurde, dass Russland innerhalb der nächsten 5 Jahre angriffsbereit sein könnte. Diese Studie hat aber im internen Abstimmungsprozess, das hat also ein halbes Jahr gedauert, dann war es 2024 und dann hat man diese 5 Jahre gemacht und da haben wir ja noch ein Jahr mehr Zeit. Also allein an diesem Prozess sehen Sie, wie theoretisch diese Zahl ist. Und natürlich kann keiner, also das ist dann so eine Berechnung, wie lange bräuchte Russland, um bestimmte Waffendepots wieder aufzufüllen bei der Rüstungsproduktion. Nur das setzt ja alles so ein westliches Rational voraus. Okay, Russland würde nur angreifen, wenn das und das und das gegeben ist. Da kann ich als Historiker nur sagen, unter diesen Bedingungen hätte Hitler nie Polen angreifen dürfen, weil die Wehrmacht war lange noch nicht kriegsbereit. Wir können Situationen aus dem Ersten Weltkrieg an anderen Kriegen heranziehen. Und das Problem, was wir hier haben bei der Analyse von Putin, dass kein Mensch, ich auch nicht, ihm in den Kopf schauen kann. Und natürlich nicht der große Krieg gegen die NATO, das sicherlich nicht. Ich kenne auch niemand, der das zurzeit als unmittelbar bevorstehend bewertet. Aber der fait accompli, also sozusagen das Testen, das muss nicht im Baltikum sein, das kann im Baltikum sein. Also denken wir das Nava-Szenario, was auch Carlo Masala in seinem Buch dargestellt hat, das macht den Esten, macht der NATO sehr große Sorge, weil in Nava eben ethnische Russen leben. Da könnte man ein Narrativ basteln und das ist eben sehr schwer zu verteidigen. Und ist dann die NATO bereit, dafür in den Krieg zu ziehen? Und noch sind unsere Kräfte eben im Baltikum sehr schwach. Die Panzerbrigade 45 besteht aus 20 Mann Vorhut. Und da gibt es viele Probleme. Es heißt nicht, dass wir uns nicht verteidigen können, dass wir nicht verteidigungsbereit sind. Aber wenn wir an ein solches Manöver denken, was ich erwähnt habe, in dem Einspieler in der Größenordnung 100.000 Mann, das sieht schwierig aus. Und es gibt eben auch Generale wie Joe Sandrath, der das Korps in Stettin geführt hat, jetzt im Ruhestand ist, der ja auch öffentlich eher gewarnt hat davor. Das sind nur die Dinge, die er öffentlich sagt.
Und es gibt aber natürlich auch die Leute, die das alarmistisch finden. Und in die Richtung geht jetzt ein offener Brief, der diese Woche veröffentlicht wurde, geschrieben vor allem von ehemaligen Professoren von Lehrstühlen für Friedens- und Konfliktforschung. Das finde ich ist so die Mehrheit der Erstunterzeichner und dann von einigen wenigen ehemaligen Militärs. Und die Überschrift dieses offenen Briefs ist rationale Sicherheitspolitik statt Alarmismus. Und die Verfasser sagen, sie sind für eine verteidigungsfähige Bundeswehr. Sie finden aber diese Bedrohungsanalyse mit Russland, ja, nicht seriös. Und dann schreiben sie, ein Russland, das große Schwierigkeiten hat, seine Ziele in der Ukraine zu erreichen, ist eine beherrschbare militärische Bedrohung.
Was dem würde ich widersprechen.
Dazu, genau, da kommt dann schon die Antwort, der Widerspruch.
Ja, und das ist natürlich, ein Problem ist ja, dass wir alle als Zivilisten ein Stück weit dilettieren, weil wir natürlich nicht die Erkenntnisse des BND, der amerikanischen Nachrichtendienste auf dem Tisch haben. Also wir haben nicht eine genaue Lagekarte über Produktionszahlen, Dislozierung russischer Truppen. Wir wissen vor allen Dingen nicht genau, wie es in der Ukraine aussieht. Und da ist natürlich Guessing dabei, auch bei mir. Also ich spreche zwar mit vielen Leuten, aber trotzdem bin ich kein Mitarbeiter des BND oder des militärischen Nachrichtenwesens. Und insofern ist es eigentlich interessant und eigentlich dankbar, dass es diesen Aufruf gibt, weil er macht ja deutlich die grundlegende Interpretation Russlands. Und die Herren, die das unterschrieben haben, haben seit dem 24. Februar 2022 immer gesagt, keine Waffen liefern an die Ukraine, verhandeln, das geht so nicht. Es ist eigentlich bei einigen, muss man unterscheiden, natürlich auch, das ist eigentlich die Schuld des Westens, NATO-Osterweiterung, Putin will Frieden machen. Ich halte das zum Teil für hanebüchend, die Interpretation. Und genauso halten die Herren, das sind in der Regel ja Herren, meine Interpretation für hanebüchend. Und das ist auch legitim. Wir sind in einem demokratischen Meinungsstreit, da habe ich sagen gar nichts gegen. Und auch mit Herrn Richter war ich ja mal auch in einem Podiumsgespräch. Also ich halte das ist
ein ehemaliger Oberst, ne?
Ehemaliger Oberst, genau. Und ich halte diese Interpretation von Russland für so nicht gedeckt, zumindest alle, mit denen ich rede, und ich war unlängst im NATO-Hauptquartier, sehen das grundlegend anders. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, die im NATO-Hauptquartier haben gar keine Ahnung. Ich bin Oberst AD, ich weiß das ja alles viel besser. Auch die Dinge, die ich jetzt sage, die kommen ja nicht einfach irgendwie vom Mars, sondern es ist natürlich in meinen Worten wieder gespiegelt, das, was ich in einer bestimmten Szene höre. Also von daher stehen die Dinge so gegenüber, und das standen sie natürlich auch zum Beispiel, als Historiker sage ich das, im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg war ja auch das Problem, sage ich mal, in der Bundesrepublik bei der NATO, will der Warschauer Pakt eigentlich die NATO angreifen, ja oder nein? Und da gab es auch unterschiedliche Einschätzungen, da gab es auch das Problem, das können wir jetzt nachvollziehen, etwa das BND, die konnten zwar die Panzer zählen, die wussten aber nicht, ob Brezhnev in einer guten Gelegenheit wirklich zum Angriff übergeht. Heute wissen wir, das war in der politischen Führung der Sowjetunion wahrscheinlich nicht der Fall. Wir haben zumindest kein Dokument dieser Art gefunden. Die Militärs haben das geplant so. Das heißt natürlich aber nicht, dass es heute genauso ist. Heute ist, wir haben wieder Reset gemacht. Ich wäre mir da eben bei Putin wirklich nicht sicher bei all dem, was er tut. Natürlich haben auch alle, die Herren, die unterzeichnet haben, haben nie daran geglaubt, dass Putin diesen Schritt am 24. Februar 2022 tut. Und da wir es nicht wissen, keiner das wirklich, noch nicht mal der BND es voraussagen kann.
Würde Wobei ich Sie wissen, dass der BND, was die Glaubwürdigkeit angeht, ja auch von einigen belächelt wird.
Genau, meines Erachtens zu Unrecht, weil da die Dinge sind komplizierter, und der BND hat natürlich das Problem, dass er seine Akten nicht offenlegen kann, und da ist viel Guessing dabei und viel Interesse. Die Dinge sind, ich habe mich mal mit Intelligence History beschäftigt, dann doch ein bisschen komplizierter, und Politik ist immer sehr schnell dabei, einen Schuldigen zu suchen, und zweifelsfall ist dann halt der BND. Also das wissen wir einfach bei bestimmten Dingen nicht, wie die Aktenlage war. Also da wir es nicht genau sagen können, würde ich mich doch vorbereiten, auch auf den Worst Case. Mhm. Und ich denke, die Sachen können wir nicht ausschließen, und wir sollten uns eben nicht mehr überraschen lassen. Und nochmal, weil es ja hat ja Alarmismus, Panikattacken und so. Also wenn man mein Interview im Kontext sieht, wenn man sieht, was ich dazu auch noch geschrieben habe, also dann würde ich das zumindest nicht als Panikattacke empfinden, sondern wir sollten einfach mal realistisch sein. Und wir sehen eine Aufrüstung in Russland. Auch in Russland wachsen die Bäume nicht in den Himmel, das ist völlig klar, aber wir sehen die. Und wenn Putin bis Ende 2026 1,5 Millionen Soldaten haben will, wird er die nicht zum Fische fangen, nur benutzen wollen. Wir sehen eine Überlegenheit gegenüber dem Westen im Bereich der Drohnen und so. Und da kann man jetzt natürlich endlos diskutieren. Dahinter steht aber bei den Unterzeichnern des offenen Briefes eigentlich, Russland ist eher defensiv, reagiert auf die NATO, ist beherrschbar. Und ich weiß nicht, was diese Herren, wie tief die in die Bundeswehr reinblicken. Ich glaube nicht sehr tief. Dann würden sie nämlich anders darüber reden. Ich weiß nicht, ob die auch schon mal in der Kaserne gewesen sind. Denn wir haben natürlich ein massives Problem, unsere PS auf den Boden zu bekommen. In der Bundeswehr, bei den britischen Streitkräften und so weiter.
Nochmal einen Blick auf Russland, weil ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung, und da hat mich ein Mann angesprochen und hat darauf verwiesen, Russland sei ja wirtschaftlich ungefähr so stark wie Italien. Das ist ja so der gängige Vergleich. Und dann ist ja, kommt ja immer so im Nachgang, übertreiben jetzt westliche Geheimdienste und Militärs mit Russland, um halt mehr Geld für die Streitkräfte zu bekommen.
Ist eine legitime Frage.
Und die stelle ich Ihnen, übertreiben die Dienste, um mehr Geld für das Militär zu bekommen.
Das ist immer so eine Sache, man verweist dann darauf auf das Bruttosozialprodukt und was der Westen für Rüstung ausgibt in Russland. Wenn man diese Regelung nimmt, hätte Hitler den Zweiten Weltkrieg innerhalb von 2 Wochen verlieren müssen, weil er war ökonomisch im Vergleich zur Sowjetunion, Großbritannien, USA ja massiv unterlegen. Selbst als man dann erobert hatte und viele Ressourcen hatte, konnten die Nationalsozialisten, konnte Deutschland, Italien, Japan viel weniger aus diesen Ressourcen machen, weil das eben okkupierte Länder waren. So, das heißt, man weiß aus der Geschichte, dass die Amerikaner sagen, aus einem Dollar viel mehr Kampfkraft erzeugen konnten, als die Deutschen das konnten, weil sie ein anderes System hatten. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist nicht, wie viel Geld man einsetzt. Das Entscheidende ist, welche Kampfkraft habe ich. Also, wenn morgen ein Krieg ausbräche, ich sage nochmal, nicht, dass ich sage, dass es passiert ist, im Konjunktiv gesprochen. Was kann Deutschland, was kann die NATO dann eigentlich nach Litauen und so marschieren? Da sind unsere Mittel eben wirklich begrenzt. Wir haben zwar durchaus in Europa sehr viele Soldaten, aber wenn man mit den NATO-Planern spricht, jetzt zum Beispiel Friedenstruppen in die Ukraine, den Leuten, die kriegen Schweißausbrüche, weil sie sagen, ja, wir können zwar 30.000, 40.000 Mann dahinstellen, aber wer verteidigt dann das Baltikum? Obwohl wir, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Leute insgesamt unter Waffen haben, aber da muss man eigentlich schon die Türkei wieder abziehen, da muss man die griechischen Truppen sagen abziehen. Das ist dann alles sehr, sehr begrenzt. Und das ist das Entscheidende. Man muss dann sehen, wer kann eigentlich was einsetzen. Also, wenn wir ein Manöver in Weißrussland haben mit 100.000 Soldaten, verlegt die NATO dann 100.000 Soldaten ins Baltikum, dann würde sie aber praktisch jeden einsatzbereiten Soldaten ins Baltikum verlegen. Wie oft kann man das machen? Die Russen können diese Soldaten einfach da lassen. Es gibt die Verträge schon. Wären dann 100.000 Soldaten der NATO permanent in Litauen, in Lettland und Estland stationiert? Wer glaubt denn das? Ne? Dann sehe ich schon diese Diskussion um das Säbelrasseln. Also wir sind da schwerfällig. Wir haben das schon bei den Auslandsansätzen gesehen, wie schwer wir uns getan haben, nach Afghanistan 5.000 Soldaten zu schicken, obwohl die Bundeswehr 200.000 Mann hatte. Und es ist so ein bisschen eine unehrliche Diskussion. Naja, die Russen sind so groß wie Italien, das ist doch alles keine Gefahr. Ich glaube, dass das Militärs realistischer sehen, weil sie auch ihre eigenen Grenzen sehen. Und die Geschichte lehrt uns auch, manchmal tun Diktatoren irrationale Dinge, die scheinen irrational. Ich glaube auch, dass Putin in the long run verlieren wird mit diesem Krieg. Aber wer von uns will denn sagen, wie die Logik von Putin ist und ob nicht eine Situation sogar schon im Herbst eintritt, weil Putin die NATO weiter zerstört, den Westen weiter zerstört, Zollkriege da sind, wir große politische Probleme haben, weil auf einmal, surprise, surprise, es keine Regierung in Deutschland gab, was wir alle nicht erwartet haben. Das größte Land in wirtschaftliche und politische Probleme bekommt und Putin dann ist eine günstige Situation. Darauf zielt mein Punkt. Wir müssen sagen, stark sein. Nicht, dass auf jeden Fall wir alle den Stahlhelm aufziehen müssen, aber dass wir eben in Zeiten leben, die gefährlich sind. Und ich darf daran erinnern, der NATO-Gipfel hat 2022 in Madrid gesagt, die Staats- und Regierungschefs, the Euro-Atlantic area is not at peace.
Die euroatlantische Region ist nicht im Frieden, nicht friedlich.
Genau. Also von daher, und es gibt diese unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ich halte das auch nach wie vor für legitim, das zu sagen. Und es stehen sich ja auch bestimmte Gruppen gegenüber, die eher aus der Friedens- und Konfliktforschung kommen, die Russland anders sehen, die sagen Abrüstung mit Russland. Das Gleiche sehen wir im Bundestag. Ich erinnere mich an die Rede von Herrn Gysi als Alterspräsident. Da habe ich auch mit den Ohren geschlackert. Ich habe viele Diskussionen mit der Linken und so. Und da kann man sehen, die haben immer schon Russland verteidigt. Gehöre ich nicht zu diesen.
Ja, wenn wir über die Bundeswehr sprechen, dann ist ja ein Thema immer Geld und Geld als Problem. Es gab nie genügend Geld. Jetzt gibt es die Grundgesetzänderung und bei den Verteidigungsausgaben in Deutschland sieht es jetzt so aus, dass oberhalb von 1% Bruttoinlandsprodukt, das sind so 44 Milliarden, dass oberhalb von 44 Milliarden Euro, die aus dem Haushalt kommen müssen für Verteidigung, dass oberhalb dieser Summe Schulden gemacht werden dürfen für Verteidigung. Und zwar
Whatever it takes.
Whatever it takes, the sky is the limit. Also einfach viel Geld ausgegeben werden darf. Läuft's damit dann jetzt?
Ja, das Geld ist schon mal wichtig. Ohne Geld geht es nicht. Wenn man neue Drohnen kaufen will, wenn man Artilleriemunition kaufen will, wenn man Führungssysteme kaufen will, kostet das Geld. Und ohne Geld geht es nicht.
Und aber, das wäre auch das Erste, was jetzt aus Ihrer Warte angegangen werden müsste.
Ja, genau. Also wir haben Drohnen, Air Defense, Flugabwehr ist ein ganz wichtiger Punkt. Führungssysteme, Munition, das sind so die Dinge. Im Drohnenbereich, Abwehr von Drohnen, Luftabwehr und so. Aber ich meine, wir wissen, die Bundeswehr, ich habe es ja mal irgendwo geschrieben, ist die vollendete Karikatur der deutschen Bürokratie. Die Bundeswehr ist meines Erachtens ein dysfunktionales System, nach wie vor, trotz Pistorius und einiger Reformversuche, muss man sagen, die er angegangen hat. Also es ist wirklich eine Herkulesaufgabe des neuen Kabinetts und auch der Bundeswehr, diese Streitkräfte zu reformieren. Und das geht von oben nach unten. Also das ist eben das Ministerium, das meines Erachtens noch viel zu groß ist und dysfunktional ist. Wir haben die Streitkräftestrukturen, die dysfunktional ist, eine Rüstungsstruktur, könnte man länger drüber reden. Und es geht auch in die Bundeswehr hinein, in die Stäbe. Also wenn man sich bestimmte Stäbe anschaut, wie funktional die arbeiten. Ich kenne nun sehr viele Leute und da gibt es auch sehr ernstzunehmende Stimmen, die sagen, also Leute, es ist einfach dysfunktional aufgebaut, weil wir nie im Kampfeinsatz waren. Also bis auf die ganz kurze Phase, vorgestern war der 2. April, Karfreitagsgefecht, aber es ist eben eine ganz kurze Phase gewesen, die eigentlich die Strukturen der Bundeswehr insgesamt nicht verändert hat.
Karfreitagsgefecht müssen wir noch einmal dazu sagen, das war vor 15 Jahren.
2. April 2010, als eine deutsche Kompanie in einen Hinterhalt der Taliban geriet und 3 Soldaten gefallen sind und 8, glaube ich, schwer verwundet wurden. Und das war so ein Icon in der Erinnerung. Wir hatten auch die Erinnerung jetzt der Veteranen, der Soldaten, der Angehörigen im Einsatzführungskommando am 2. April. Aber also natürlich haben die Deutschen auch mal gekämpft. Es gibt auch noch den Kosovo-Einsatz der Tornado-Kampfjets. Aber insgesamt hat die Bundeswehr im Vergleich mit anderen Streitkräften sehr wenig Kampferfahrung. Also das ist ja der eigentliche Zweck von Streitkräften, die Androhung und Anwendung militärischer Gewalt. Das musste die Bundeswehr Gott sei Dank ja nicht tun. Und deswegen war die innere Logik der Bundeswehr das Einhalten von Prozessen. Wenn Sie waren ein guter Kommandeur, wenn Sie Prozesse eingehalten haben. Aber nicht, wenn Sie Ihre Soldaten alle lebend aus dem Kampf zurückbekommen haben oder wenn Sie ein militärisches Ziel erreichen. Und das führt natürlich dazu, dass die Prozessorientierung und die Bürokratie immens angewachsen ist. Ein Problem aller Friedensarmeen. Aber besonders der Deutschen, der beste Vergleich ist die israelische Armee, die sich ständig beweisen muss, wenn sie nicht funktioniert, sterben Menschen. Dann ist immer das Narrativ von Israel, dann werden wir ins Meer getrieben. Also da eine Armee, die ständig gekämpft hat. Ich will das
und
gar nicht.
Am 7. Oktober hat man gesehen.
So, was dazu führt, wenn es Ineffizienz gibt, wenn man sich nicht mit den Geheimdiensten abstimmt und so weiter. Also da ist ein permanenter Druck. Deswegen bringen die Israelis mit weniger Geld viel mehr Kampfkraft auf. Also diese Systeme können wir als Historiker sehr gut beschreiben. Und da die Bundeswehr Gott sei Dank nie kämpfen musste, und zwar seit 1955, seit 70 Jahren, haben wir eine immense Bürokratie. Und die Bundeswehr ist meines Erachtens aus sich heraus nicht mehr reformfähig. Und da hilft nur, dass ein fähiger Verteidigungsminister mit den richtigen militärischen Beratern in einem disruptiven Prozess, ohne dass ich Anhänger von Herrn Musk bin, aber sagen wirkliche Reformen vornimmt, die auch den Namen verdienen. Wir haben ja historische Beispiele dafür. Und sich das traut, und das kann er nur machen, wenn er auch die Rückendeckung des Kanzlers hat. Nur dann bringt die Bundeswehr eigentlich die Bringschuld, auch selber so effizient zu sein, dass der Bürger sagen kann, wenn ihr schon so viel Geld ausgibt, dann möchte ich aber auch, dass das Geld richtig eingesetzt wird und wir nicht in 10 Jahren sagen, es war zu wenig. Was wir jetzt so ein bisschen mit den 100 Milliarden sagen, ja, war schön und gut, aber war zu wenig. Und
was,
wo ist es eigentlich hin?
Was unglaublich erstaunlich ist, weil 100 Milliarden
ist eine immense Summe.
Vor 3 Jahren, als der Bundeskanzler das bei seiner Zeitenwende-Rede gesagt hat, da konnte man ja förmlich sehen, wie alle den Atem angehalten haben. 100 Milliarden Euro.
Ja, eine immense Summe. Jetzt würde ich aber auch nicht in die Trompete blasen und sagen, das war jetzt alles umsonst. Das kann man meines Erachtens überhaupt nicht sagen. Die F-35 sind bestellt. Es gibt Artillerie, es gibt Munition, es gibt Funkgeräte und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie nichts bestellt hat und das irgendwie alles Schrott ist. Das stimmt ja alles überhaupt nicht. Also das ist eine signifikante Stärkung der Bundeswehr. Das Problem bei diesen 100 Milliarden war, dass die Logik der Ausgabe, wofür geben wir das Geld aus, man musste sich dann ja beschränken, weil alles, die gesamte Wunschliste konnte man damit nicht finanzieren. Die Logik der Ausgabe war, möglichst schnell die 2% zu erreichen. Weil das war die Währung international.
Das
wir müssen
2%-Ziel
die 2%-Ziel, dann stimmen wir also die Amerikaner milde. Und die Logik war nicht, was haben wir der NATO versprochen? So und so viele Brigaden, also zum Beispiel die Division 2025. Da machen wir ein Budget für diese Division und es wird alles moderne High-End gekauft für diese Division. Genauso ist man nicht vorgegangen. Und das ist ein massiver Fehler gewesen. Und da merkt man auch, wie schnell die Politik in Hektik kam. Da wäre es gut gewesen, mal vielleicht einen Moment nachzudenken. Und einen Moment sich zurückzuziehen und sagen, wo sind die Prioritäten? Und diese klare Prioritätensetzung hat das eben nicht gegeben, sondern das wurde so eigentlich ausgegeben, welcher Inspekteur hat am besten lobbyiert? Wer hat sozusagen die meisten Wildlachshäppchen gegessen auf den Empfängen im politischen Berlin?
Kann es sein, dass es die Luftwaffe ist, weil es macht
möglicherweise war es, ich weiß gar nicht, wie Sie jetzt darauf kommen. Nein, also Herr Gerz hat natürlich für die Luftwaffe einen guten Job gemacht und gilt ja als der politisch am besten vernetzte Inspekteur. Fair enough, das ist alles auch sozusagen legitim. Nur eine klare Schwerpunktsetzung, wo soll es hingehen? Die hat mir gefehlt, wobei ich nichts gegen die F-35 habe. Das waren schon wichtige Entscheidungen, die nukleare Teilhabe sicherzustellen, die Air Defense Arrow 3, was man bestellt hat. Man hat auch grünes Licht gegeben zur Bewaffnung von Heron-Drohnen. Also da war schon auch ein System dahinter. Nur insgesamt für das Gesamtpaket würde ich da ein Fragezeichen machen, weil meines Erachtens hätte man den Schwerpunkt auch sehr legen müssen, weil das ist sozusagen der große Anteil, den die Bundeswehr leisten muss, in einer potenziellen Verteidigung der NATO-Ostflanke.
Ich möchte noch mal auf den Punkt kommen, den Sie gemacht haben mit reformfähig. Also Sie haben jetzt am 20. März ein neues Buch vorgestellt, Ihr neues Buch vorgestellt. Das heißt ganz schlicht Die Bundeswehr und ist die Geschichte der Bundeswehr seit der Wiederbewaffnung 1955 letztendlich bis heute. Und Sie haben das so in drei Phasen aufgeteilt. Die Zeit des Kalten Krieges und dann Mauerfall,
die Out-of-Area-Einsätze.
Out-of-Area-Einsätze, Zusammenlegung mit der NVA und vor allen Dingen die Bundeswehr als Spardose, habe ich immer so als Notiz im Kopf, die Friedensdividende, weil man sich ja nicht mehr so säbelrasselnd verteidigen musste. Es gab ja keine Feinde mehr in der Wahrnehmung, jedenfalls damals dieses Umgeben von Freunden. Und jetzt eben mit der russischen Annexion der Krim 2014 bei einigen NATO-Staaten schon eine andere Reaktion, bei uns noch nicht. Wir haben uns, glaube ich, noch mal hingelegt danach, aber sind aufgewacht seit dem 24. Februar 2022. Und Sie haben das gesagt mit dem, dass die Bundeswehr sich da jetzt wirklich fit machen muss. Und dieses aus sich selbst heraus ist die Bundeswehr nicht mehr reformfähig. So steht das auch in Ihrem Buch. Und was sehen Sie denn oder was können Sie als Historiker in der Vergangenheit nehmen, was Sie da gesehen haben, wo Sie sagen, liebe Bundeswehr, macht es so? Also Sie haben gesagt, disruptiv.
Ja.
Das heißt, Sie machen diesen Vorschlag, es muss ein ganzes Kabinett, ein ganzes Bundeskabinett sein, nicht nur ein Bundesverteidigungsminister, ein ganzes Bundeskabinett, das sich dieser Aufgabe annimmt, die Bundeswehr schlanker, fitter zu machen und besser darauf geeicht, ordentlich Geld auszugeben.
Ja, denn ich glaube, wir haben das bei Boris Pistorius gesehen, ein Minister allein kann das nicht machen. Er ist natürlich abhängig vom Finanzminister, das Problem ist jetzt gelöst, aber auch von einem Justizminister, vom Arbeitsminister, von der Bauministerin, denken wir an die Infrastruktur. Die Bundeswehr unterliegt auch EU-Regeln, die verhandelt aber nicht der Verteidigungsminister, sondern im Zweifelsfall der Justizminister oder der Arbeitsminister, wenn wir an Arbeitszeitregelungen, an Arbeitsschutzregelungen und so weiter denken. Also das betrifft ganz viele Ressorts, vielleicht nicht das gesamte Kabinett, aber einen großen Teil. Und wenn man das nicht zusammenfasst in einer Art Cabinets Subcommittee, einem Unterkomitee des Kabinetts zur, sage mal, Zeitenwendereform, dann wird es nicht gelingen. Da kann man auch den Herrgott als Verteidigungsminister berufen. Es gibt viele Bereiche, die im Kompetenzbereich anderer Ministerien liegen. Und was eben nicht gelungen ist im letzten Kabinett, ist, dass man gesagt hat, so, Boris Pistorius gibt das jetzt vor und was braucht ihr für Veränderungen in euren Arbeitsschutzrichtlinien, Arbeitszeitrichtlinien, Vergaberichtlinien? Da sind wir zum Teil von der EU abhängig und das unterstützen wir damit.
Und ich erinnere auch Olaf Scholz, damals angesprochen auf die Personalprobleme der Bundeswehr, hatte er sich so eingelassen, dass er das nicht so richtig sieht als Problem.
Kein Personalproblem, einer der großen Skandale und er hat mit diesem Auflaufen lassen von Pistorius meines Erachtens dem Land einen schweren Schaden zugefügt, weil wir eben wieder mal ein Jahr Zeit verloren haben. So, also das muss, glaube ich, mal, der Groschen muss mal fallen.
Trauen Sie das denn einem Kabinett, wenn das mit Friedrich Merz alles so klappen sollte, trauen Sie das einem Kabinett Merz zu? Sie sprechen ja mit vielen Leuten. Was bekommen Sie von denen mit? Haben die Interesse daran, was Sie zu sagen haben, was Sie in Ihrem Buch schreiben? Wie sind da die Rückmeldungen?
Ich spreche schon mit dem einen oder anderen Politiker und ich glaube, Friedrich Merz weiß auch, wer ich bin und liest auch zuweilen das, was ich schreibe. Und wenn Herr Friedrich Merz hier bei uns jetzt sitzen würde im ARD-Hauptstadtstudio, würde er, glaube ich, all dem zustimmen, so schätze
ich. Wobei er ist jetzt, glaube ich, ein bisschen die Straße hoch und verhandelt gerade.
Er verhandelt gerade und er hat jetzt auch anderes zu tun. Aber wenn er hier, wir reden wieder mal im Konjunktiv, wenn er hier wäre, würde er, ist meine Einschätzung, würde er dem allen zustimmen. Aber die große Frage ist ja, und es ist ja auch jetzt, Frau Engelke, leicht, dass wir beide hier sitzen und jetzt kluge Gedanken formulieren. Die große Herausforderung ist ja, es vom Gedanken in staatliches Handeln zu übertragen. Und das ist halt schwerer, als hier zu sitzen im ARD-Hauptstadtstudio und was Kluges zu sagen. Und das ist ja die wahre Staatskunst. Ich meine, wir beide können ein Problem analysieren, aber wir haben ja keine Umsetzungskompetenz. So. Und das ist aber die Aufgabe von Friedrich Merz und seinen Kabinettsmitgliedern. Die Umsetzungskompetenz. Daran hat es im letzten Kabinett gefehlt. Ich glaube nicht, dass man Friedrich Merz irgendwie und sein Kabinett, da schließt sich jetzt immer Boris Pistorius ein und irgendwie überzeugen muss von der Problembeschreibung. Woran man bisher gescheitert ist, ist die Umsetzung. Und da glaube ich, meine Wahrnehmung hat Scholz das Pistorius überlassen. Dann wurde Pistorius auch relativ zu stark. Dann hat man ihn irgendwie eingebremst. So sehr wollte man das dann auch nicht, dass er Erfolg hat. Also eine parteiinterne Logik, die dem Land massiven Schaden zugefügt hat. Und man kann nur sagen, Leute, ihr habt euren Eid, verdammt nochmal, nicht eurer Partei geschworen. Das hat Olaf Scholz und seine Leute so ein bisschen vergessen. Ihr habt euren Eid dem Land geschworen und verhaltet euch verdammt nochmal auch so. Also ist ja völlig egal, welche Partei der Minister hat. Ihr müsst dann die Bundeswehr reformieren und das kann ein Minister alleine nicht. Und die Frage ist auch, und die kann ich nicht beantworten, wie reformwillig war Boris Pistorius überhaupt? Da wird er wahrscheinlich eine andere Meinung haben als ich. Das ist auch völlig legitim. Da können wir Historiker uns mal später in einer Biografie über Boris Pistorius auslassen. Und wir brauchen, wenn er es weitermacht oder es ein anderer wird, jemand, der da wirklich auch sich traut, tiefer reinzuschneiden. Denn wenn ich auch mit sehr hohen Militärs rede, ist der Frustrationsgrad ziemlich hoch. Natürlich sind die auch alle Teil des Systems, aber sie sehen, dass wir nicht schnell genug vorankommen. Und denen ist schon klar, Bedrohungsanalyse, wir haben darüber gesprochen, dass es eben sein kann, dass die Bundeswehr kämpfen muss und dass wir dann eben an den Gräbern stehen und dass wir nicht unsere Jobs gemacht haben, weil wir eben zu wenig Drohnen haben, zu wenig Air Defense und so weiter. Und das muss jetzt mal in die Köpfe des Kabinetts rein, dass auch ein Justizminister, eine Bauministerin, Thema Infrastruktur, einen Beitrag leisten müssen und dass wir Bürgerinnen und Bürger die Politiker danach messen müssen. Und da hat eben das letzte Kabinett sehr schlechte Noten oder schlechte Noten, sagen wir mal. Es ist ja auch was vorangegangen. Ich will das nicht zu schlecht reden, aber auf jeden Fall schlechte Noten. Wir sind nicht schnell genug vorangekommen.
Was meinen Sie, wie die Chancen stehen, dass wir schneller vorankommen mit einem neuen Kabinett?
Also in meinem Buch sage ich ja, die Bundeswehr braucht immer 20 Jahre für eine Reform. Sie hat 20 Jahre gebraucht, um sich voll aufzustellen. Mitte der 70er Jahre ist das gelungen. Sie hat 20 Jahre gebraucht, um sich auf die Auslandsansätze einzustellen. Und die Prognose, die ich in dem Buch mache, das Manuskript wurde am 8. Januar diesen Jahres abgeschlossen, ist, dass wir werden Reformschritte sehen. Das deutet sich ja auch schon in den Koalitionspapieren an. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir die Reform sehen, die wir wirklich brauchen. Ich glaube immer noch, dass Politik eine andere Logik hat, dass man zurückschreckt, dass es natürlich auch interne Widerstände gibt. Also man wird Teilstreitkräfte, die Generale, die Orgbereiche werden ihre Interessen, die Beamten werden ihre Interessen mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und das kann ich auch als Historiker sagen, das schreibe ich auch in dem Buch, Militärreformen waren immer Prozesse. Also auch die Roensche Reform Mitte des 19. Jahrhunderts, die so oft hinzugezogen wird, die gelang zwar, war auch Voraussetzung für die preußischen Siege in den Einigungskriegen, aber auch das ist ein Prozess gewesen. Also wenn wir, Frau Engelke, hoffentlich in 10 Jahren nochmal hier sitzen und dann zurückschauen, dann werden wir sagen, ja, die Ziele sind erreicht worden, aber die Bundeswehr ist immer noch nicht da, wo sie eigentlich sein will. Das war sie letztlich nie, da müssen wir ehrlich sein, das kann der Blick des Historikers schärfen. Auch Mitte der 70er Jahre hatte die Bundeswehr noch massive Defizite. Also da werden wir nicht drum herum kommen, aber die Frage ist eben, schaffen wir zumindest dieses Ziel 2035? Schaffen wir es wirklich jetzt mal voranzukommen und die Bundeswehr auf 21. Jahrhundert einzustellen? Möglich ist das, so ähnlich auch in meinem Buch, alle diese Regeln, die uns behindern, sind menschengemacht und Menschen können sie auch ändern. Also ändert sie.
So endet Ihr Buch und mit diesem Buch, die Bundeswehr, sind Sie jetzt inzwischen schon auf Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste und wie Sie mir erzählt haben, sogar hin auf Platz 2. Und auf Platz 1 ist ja derzeit, den haben Sie auch erwähnt, Carlo Massala mit seinem Taschenbuch »Wenn Russland gewinnt«. Wie sehr hilft dieser russische Krieg gegen die Ukraine, Bücher zu verkaufen?
Also ich glaube, dass ein Beck-Wissen-Buch in dieser Reihe, gab es ja nicht. Und der Lektor ist...
Was auch interessant ist, ja. Ne? Die Bundeswehr gibt es seit 70 Jahren. Ja. Und es gibt auch, ich weiß gar nicht, wie lange es die Beck-Wissen-Reihe gibt.
30 Jahre.
30 Jahre, auf jeden Fall bisher kein Buch über die Bundeswehr.
So, es gab ein Buch über die Bundeswehr 2005 von Detlef Bald, in einer anderen Reihe, aber nicht in dieser Beck-Wissen-Reihe, in diesen kleinen, schmalen Bändchen. Und es ist ja selbst erklärend, dass der Lektor Sebastian Ulrich auf mich zukam vor, glaube ich, einem guten Jahr und mich gefragt hat in dieser Situation und nicht vor 5 Jahren. Weil vor 5 Jahren, will nicht sagen, wäre das Buch unverkäuflich gewesen, aber hätten sich wenige dafür interessiert.
Wobei Sie ja vor 5 Jahren war es, glaube ich, ja. Deutsche Krieger ja. geschrieben haben und das war ja auch ein Spiegel-Bestseller.
Das war auch ein Spiegel-Bestseller, aber sagen wir mal, Beck-Wissen, die Bundeswehr, also der Titel, die Bundeswehr, ist eben schon speziell und deutsche
ist
Krieger
ist normalerweise nicht das, wo Leute sagen, oh, das muss ich
genau
haben.
Und deutsche Krieger ist natürlich auch, gebe ich zu, hat eine gewisse Provokation.
Wir haben das Wort catchy dafür.
So catchy, ja, also das ist dann noch ein anderes Format. Mich hat das übrigens auch gewundert, dass auch die deutschen Krieger in die Spiegel Bestsellerliste überhaupt gekommen sind, weil es ist ein dickes Buch von 800 Seiten und damit hatte ich dann sagen auch so nicht gerechnet. Aber das ist natürlich 150 Jahre deutsche Militärgeschichte. Da geht es auch viel um Nationalsozialismus und Verbrechen und Wehrmacht und so. Also dass dieses Buch die Bundeswehr das jetzt so erfolgreich war, damit habe ich nicht gerechnet. Damit hat auch glaube ich Sebastian Ulrich vom Beck Verlag nicht gerechnet. Und das zeigt und auch nochmal, dass Carlo Massala auf Platz 1 steht. Sie haben es völlig zu Recht erwähnt. Zeigt ja schon, dass wir in anderen Zeiten leben. Und das macht es für mich als Professor für Militärgeschichte natürlich einfacher. Mhm. Aber ich will nochmal sagen, also die Medien, also ihr Business, die haben sich wirklich mit der Zeitenwende verändert. Also dass wir hier in diesem Podcast sitzen, dass der auch...
Dass es ihn überhaupt gibt. Also
dass es ihn überhaupt gibt.
Wir von Streitkräfte und Strategien, das ist ja eine Radiosendung seit den 60er Jahren, gibt es diese ja. Radiosendung vom NDR. Und da war es so, dass die zugehört haben, das war wirklich die sicherheitspolitische ja. Community in damals noch der ja. BRD in, ja. in Westdeutschland, ein sehr kritischer Blick auf Militärgeschichte, Verteidigungsgeschichte. Und die Skripte der Sendung sind verschickt worden. Also so überschaubar genau. war auch die Anzahl der Zuhörer. Und wir sind deutlich über 100.000, so. Nur um ja. meinen kleinen Werbeblock ja. für ja. Streitkräfte noch zu machen.
Also das ist ja, also ich glaube, dass die Medien und das zeigt ja auch der Erfolg dieses Podcasts, dass da wirklich die Zeitenwende angekommen ist. Aber sie ist eben überhaupt nicht an den Universitäten angekommen. Jetzt gibt es einzelne, Carlo Massala und ich und ein paar andere, die das auch machen. Aber die Gruppe, die das macht, ist natürlich nach wie vor sehr, sehr überschaubar. Wir haben eine hohe öffentliche Reichweite. Das freut uns alle natürlich irgendwie, dass wir nicht sozusagen allein im kleinen Kämmerlein irgendwie nur reden. Aber da müssen wir auch ein Stück weit selbstkritisch unsere eigene Profession mal durchleuchten. Dass auch die Friedens- und Konfliktforschung natürlich jetzt sich mal fragen kann, was haben wir eigentlich die letzten 30 Jahre so erzählt? Und das wundert mich dann auch nicht, dass solche offenen Briefe aus dieser Ecke sagen kommen. Als sehr realistisch empfinde ich das sagen nicht. Und es war natürlich 70er Jahre entstanden, massively biased politisch auch. Und wir sehen ja, wo stehen wir denn eigentlich im Bereich Forschung zu Intelligence, Forschung im Bereich zu Armeen? Wo sind denn die Experten wirklich für die russischen Streitkräfte?
Ihr Lehrstuhl in Potsdam ist ja der einzige für Militärgeschichte genau. in Deutschland.
Und,
ist eigentlich geplant, dass es weitere gibt?
Also ich weiß nicht davon und es würde mich sehr wundern, wenn eine andere Universität einen Lehrstuhl für Militärgeschichte einrichtet. Und das ist eben auch Selbstreden. Wir versuchen jetzt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Programm für Sicherheitspolitik aufzulegen, immerhin. Aber ich war 4 Jahre in Großbritannien an Universitäten und da gehen halt alle Deutschen irgendwann mal hin und oder nach Australien oder nach Norwegen, wo diese Dinge eben stärker betrieben werden. Und da haben wir noch viel Nachholbedarf. Also insofern, ja, mir geht es insofern akademisch gut, weil wir einen erfolgreichen Studiengang haben, War and Conflict Studies im Master, weil wir auch eine Zuhörerschaft haben. Aber Ich blicke gleichzeitig auch auf die Universitäten und sehe, dass eben viele Universitäten, viele philosophische Fachfakultäten eben auch noch hinterm Mond leben, meines Erachtens, und da relativ wenig anbieten können den Debatten. Und da wäre es auch gut, wenn die Geschichtswissenschaft und die Politikwissenschaft auch sieht, dass sie Defizite hatte, das mag man alles erklären können, und jetzt stärker auch dieses Informationsbedürfnis der Gesellschaft bedienen kann.
Herr Neitzel, ganz vielen Dank, dass Sie hier im Studio vorbeigekommen sind, und vor allen Dingen natürlich auch vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, sehr gerne.
Danke, Anna. Ich fand es beeindruckend, wie Sönke Neitzel bei seiner Einschätzung bleibt, die Bedrohungslage Russlands weiter so einschätzt, wie er das getan hat, trotz der Vorwürfe des Alarmismus. Und spannend auch, wo er Defizite bei der Bundeswehr sieht und Schwierigkeiten bei der Reform. Das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Stefan Niemann.
America is back. The golden age of America begins right now.
Noch nicht einmal 100 Tage im Amt und Trump stellt nicht nur das Weiße Haus auf den Kopf. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten aus den USA. Flood the Zone nennt man das auch, also eine Überschwemmung an Entscheidungen, und das mit Kalkül. Und dabei ist es ja umso wichtiger, den Überblick zu behalten. Im Weltspiegel-Podcast Extra zu den USA ordnen wir in 4 Folgen die wichtigsten Umbrüche Trumps für euch ein. Ich bin Janina Werner, und alle 2 Wochen spreche ich mit den Korrespondenten und Korrespondentinnen aus den USA darüber. Was passiert in Washington gerade und wie die Entscheidung der Regierung das Leben der Amerikaner auch beeinflusst, das hören wir uns an. Unser Extra zu den USA hört ihr im Weltspiegel-Podcast, in der ARD-Audiothek und dort, wo ihr gerne eben Podcasts hört.